Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute, worauf Unternehmen bei Transaktionen besonders achten müssen. In einer zunehmend globalisierten und digitalisierten Welt müssen Unternehmen bei Transaktionen besonders wachsam sein. Viele aktuelle Fälle zeigen, wie wichtig es ist, nicht nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu kennen, sondern auch die neuesten Entwicklungen und Trends zu beachten. Gerade in der heutigen Zeit, in der Märkte immer dynamischer und komplexer werden, ist es entscheidend, alle Faktoren zu berücksichtigen, die eine erfolgreiche Transaktion beeinflussen können. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein erfahrener Unternehmer und auf dem Weg, Ihr Unternehmen durch eine strategische Übernahme zu stärken. Welche Hürden könnten Ihnen begegnen? Welche Aspekte müssen Sie im Blick haben, um den Wettbewerb zu wahren und gleichzeitig innovative Synergien zu nutzen? Genau diese Fragen stehen im Mittelpunkt unseres heutigen Interviews mit Professor Dr. Daniela Seliger, Expertin im Bereich Competition Antitrust und Partnerin bei Linklaters LLP in Düsseldorf. Sie hat umfassende Kenntnisse im Rahmen kartellrechtlicher Untersuchungen und der Umsetzung von Compliance-Programmen. Sie ist Non-Governmental Advisor im International Competition Network, ICN, ist Mitglied der Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und ist seit Ende 2018 im Vorstand der Studienvereinigung Kartellrecht e.V. Außerdem lehrt sie an der Martin-Luther-Universität in Halle zu Kartellrechts- und Compliance-Themen. Sie ist Herausgeberin unserer Fachzeitschrift WUW. Guten Tag, Frau Professor Seliger. Willkommen bei den Fachfragen.
Guten Tag, Frau Pferdmenges. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen.
Zum Warmwerden, Frau Professor Seliger. Was genau versteht man unter Fusionskontrolle und warum ist sie notwendig?
Die Fusionskontrolle ist ein Teil des Kartellrechts. Unternehmen, die sich gerne zusammenschließen wollen oder vielleicht auch ein Joint Venture gründen und in irgendeiner Form also neu aufgestellt werden, müssen diese Zusammenschlüsse bei den Kartellbehörden anmelden. Und das heißt einmal vielleicht auf europäischer Ebene bei der Europäischen Kommission oder auf deutscher Ebene beim Bundeskartellamt und sonst international bei ganz vielen verschiedenen Behörden in allen möglichen Ländern dieser Erde. Warum ist das so? Ohne Fusionskontrolle wäre es so, dass Unternehmen immer größer, stärker und vielleicht so weit wachsen können, dass das für die Verbraucher und auch aus Sicht der Behörden nicht mehr wünschenswert ist, weil die dann Monopolisten werden. Und das genau überprüfen die Kartellbehörden, dass dieser Fall nicht eintritt. Sie setzen sich mit den Zusammenschlüssen materiell rechtlich auseinander und untersagen die Zusammenschlüsse gegebenenfalls oder geben sie frei mit Auflagen und Bedingungen, damit immer ausreichend Wettbewerb im Markt herrscht.
Und worauf müssen Unternehmen bei Transaktionen besonders achten?
Ja, also als erstes muss man sich natürlich überlegen, wo genau bestehen Anmeldepflichten? Muss ich meinen Zusammenschluss in Deutschland, in der EU, in anderen Ländern weltweit anmelden? Sind vielleicht auch noch andere Anmeldungen außer nur fusionskontrollrechtliche Anmeldungen erforderlich nach FDI oder FSA? Das ist das, was jetzt neu mit bei FDI, Foreign Direct Investment, Investitionskontrolle, nicht mehr ganz so neu, aber hinzugekommen ist für die Unternehmen. Und die Foreign Subsidies Regulation ist auch neu mit auf den Plan getreten, sodass sich für Unternehmen ein ganzes Puzzleteil an Regimen ergibt, die sie beachten müssen bei einem Zusammenschluss. Und sie müssen darauf achten, dass sie vor einer Freigabe der Behörden den Zusammenschluss nicht tatsächlich umsetzen. Das ist nämlich verboten, weil natürlich soll erst die Behörde entscheiden dürfen, ob der Zusammenschluss die Unternehmen zu stark macht und untersagt werden muss. Und erst danach können die Unternehmen tatsächlich dann den Zusammenschluss vollziehen. Worauf muss ich noch achten? Solche Anmeldungen können sehr umfangreich und sehr aufwendig sein. Auch das ist von Jurisdiktion zu Jurisdiktion ganz unterschiedlich. Also eine Lieblingsjurisdiktion ist da das Bundeskartellamt. Da kann man relativ zügig und auch relativ effizient Anmeldungen beim Amt machen. Und dann finden sich auf der anderen Seite auch Jurisdiktionen, bei denen man sehr umfangreich und mit sehr langen Vorgesprächen und Vorbesprechungen dann Anmeldung einreichen kann oder darf und relativ viel Zeit dann im Verhältnis ins Land geht. Was ich auch dann jederzeit im Unternehmen parat halten muss, ist gerade dann die Daten, die die Behörden abfragen. Das sind einmal meine eigenen Marktanalysen und Marktdaten und dann natürlich die Daten über Wettbewerber im Markt und auch über meine Kunden, um aufzuzeigen für die Behörde, wo spielt die Musik in diesem Zusammenschluss und warum ist dieser Zusammenschluss ohne weiteres freigabefähig. Häufig arbeite ich dabei mit Ökonomen zusammen, die dann auch schon sehr früh eine ökonomische Analyse des Zusammenschlusses für die Kartellbehörden machen, sodass auch da dann ein Fokus liegt auf Effizienzgewinnen, was bringt dieser Zusammenschluss an Innovationspotenzial für die Unternehmen und damit letztlich ja auch für den Verbraucher mit sich.
Auf was müssen sich Unternehmen im Rahmen eines fusionskontrollrechtlichen Verfahrens denn vorbereiten?
Also was wichtig ist, ist, dass tatsächlich dann ein Team beim Mandanten bereitsteht, was genau die Fragen, die die Behörden stellen, am Ende des Tages sehr schnell beantworten kann. Und das setzt man natürlich im Projektmanagement gemeinsam mit dem Mandanten auf. Wenn das Mandanten sind, die zum Beispiel Linklaters langfristig betreut, habe ich über viele Mandanten große Teile der Unterlagen oder Daten, die ich brauche für die Märkte oder Marktanalysen schon da, weil ich dann über Jahre die Entwicklung des Mandantens eben auch mit den Behörden betreut habe. Ansonsten bedarf es im Unternehmen jemand oder vielleicht sogar eines großen Teams, je nachdem wie umfangreich die Anmeldung wird, der die Daten und Informationen zusammensammelt, weil das ist tatsächlich eine der Trends oder der Entwicklung, dass Behörden mehr und mehr Daten einfordern und man damit sehr umfangreich beschäftigt ist. Und wenn man einmal im Anmeldeverfahren selber ist, die Behörden auch an Fristen gebunden sind. Das heißt, die haben dann nur 25 Arbeitstage, um mit einem Fall umzugehen, was dazu führt, dass sie bei Rückfragen dann auch zum Teil sehr enge Fristen den Unternehmen setzen. Also beispielsweise, man kriegt abends kurz vor Mitternacht noch ein Schreiben, bitte legt die Information bis morgens 11 Uhr am nächsten Tag vor. Und das ist dann natürlich was, wo es sehr schnell gehen muss, damit man nicht in Jurisdiktion ein Stop the Clock bekommt, also sprich, das Verfahren wird angehalten und verzögert sich dann da. Oder möglicherweise, ja noch schlimmer, dann die Frage für nicht oder schlecht beantwortet erstmal gilt und man möglicherweise dann auch negative inhaltliche Auswirkungen sehen kann. Ja, und dann muss man natürlich bei den Unternehmen für die fusionskontrollrechtlichen Verfahren dann ausreichend Menschen einfach bereithalten, die helfen können. Und man muss auch beachten während des Verfahrens, dass die Unternehmen noch als Wettbewerber betrachtet werden. Das ist nicht immer allen vielleicht so ganz eingängig, aber solange keine Freigabe vorliegt, ist es natürlich so, dass die Behörden nicht wollen, dass die Unternehmen schon zusammenarbeiten und man Informationen, also insbesondere sensitive Wettbewerbsinformationen, nur austauschen darf in sogenannten Clean Teams. Menschen, die diese Informationen empfangen, aber in ihrem eigenen Unternehmen nicht weitergeben als Wettbewerberinformationen. Und darauf muss man auch sehr intensiv achten. Und das ist auch was zum Teil zeitverzögernd natürlich wirkt, weil man dann diese Teams erstens aussetzen und zweitens aber auch mit ausreichend Sachverstand versorgen muss, damit die den Fall auch lösen und inhaltlich da helfen können.
Können Sie uns ein Beispiel für eine Fusion geben, die von den Aufsichtsbehörden gestoppt wurde und auch die Gründe dafür nennen?
Ja, also die Fusion, die gerade jetzt in jüngster Zeit intensiv von allen Kartellrechtsexperten besprochen wurde, ist Illumina Grail. Da geht es um einen Fall, wo im Jahr 2021 Illumina Grail erwerben wollte und die Europäische Kommission diesen Erwerb dann untersagt hat, weil sie davon ausging, dass es zu einem Markt, also zu einer marktbeherrschenden Stellung kommt im Bereich blutbindende Krebsförderungstests. Das war deshalb ein so spannender Fall, weil tatsächlich Grail gar keine Umsätze in Europa hatte und deshalb viele sagten ja, wie kommt denn die Europäische Kommission dazu, dann ein Verfahren zu führen und am Ende zu untersagen, wo die Umsatzschwellen zu einer Anmeldung bei der Europäischen Kommission gar nicht überschritten sind. Denn es gibt gar keine Umsätze in Europa. Und da hat die Europäische Kommission sich eines Kniffs, würde ich sagen, bedient und hat gesagt, es gibt aber den Artikel 22, und der sieht vor, dass wenn es keine Anmeldepflichten in irgendeinem europäischen Land gibt, dass dann die Europäische Kommission im Grunde den Fall im Rahmen einer Verweisung an sich ziehen kann. Nun war aus meiner und ich denke auch vielen anderen Menschen Sicht dieser Artikel eher dafür geschaffen worden, wenn es keine Kartellbehörde in bestimmten Ländern gibt, dass man dann als Europäische Kommission den Fall bearbeiten kann und darf, aber nicht für einen Fall, wo es keinerlei Anmeldepflichten in europäischen Ländern gibt, weil überall Schwellenwerte unterschritten sind und es von daher einfach keinen Zugriff gesetzlich gab, sich dann die Kommission diesen Fall über den Artikel 22 holt. Es gab dann eine Untersagung der Kommission nichtsdestotrotz und es gab am Ende des Tages auch ein Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen das Vollzugsverbot, ein hohes Bußgeld von 432 Millionen Euro, weil die Parteien gesagt haben, wir glauben, ihr seid nicht zuständig und einfach den Zusammenschluss trotzdem vollzogen haben. Und das Ganze hängt jetzt bei den Gerichten und wird am 3. September vom Europäischen Gericht in letzter Instanz entschieden werden. Also jetzt unmittelbar in den nächsten Tagen. Und es ist extrem spannend, weil die erste Instanz gab der Kommission Recht. Der Generalanwalt hat andersherum entschieden und meint, dass die Europäische Kommission nicht nach Artikel 22 zuständig ist. Ja, und jetzt eben die echt hochspannende Frage, was wird das Gericht letztinstanzlich entscheiden und wie geht dieser Fall aus?
Welche Trends sehen Sie zurzeit im Bereich der Fusionskontrolle?
Einmal ganz wichtig, Globalisierung. Mehr und mehr Länder haben fusionskontrollrechtliche Vorschriften und setzen die auch mittlerweile sehr streng durch. Also wenn man Jurisdiktionen im Kopf hat in Ländern, wo früher keine Kartellbehörde überhaupt existierte oder die auch nicht so streng waren bei Zusammenschlüssen, muss man mittlerweile feststellen, dass in der Regel auch bei einem ganz einfachen Zusammenschluss ich locker 10 bis 20 Anmeldungen habe. Und auch als Trend, die dauern dann einfach länger. Also wenn früher einer meiner M&A-Kollegen jetzt so Anfang September in mein Zimmer kam und sagte, Dani, ich möchte gern hier diesen Zusammenschluss noch durchkriegen bis zum Jahresende, habe ich in der Regel gesagt, kein Problem. Wenn die jetzt kommen, dann muss ich schon die Stirn runzeln und sagen, oh, das wird aber jetzt eng, weil auch bei einfachen Joint Ventures 6 bis 9 Monate gehen schnell ins Land, schlicht durch die Vielzahl der Jurisdiktionen und die Längen der Verfahren da jeweils vor Ort. Und das ist auch einer der Kritikpunkte, wo ich denke, da könnten sich die Behörden in ihren Netzwerken besser zusammenfinden, um das einheitlicher zu gestalten, damit eben Unternehmen und Fusionen schnell und effizient stattfinden können. Natürlich, dass ausreichend geprüft wird, aber gerade bei sogenannten No-Brainern, also die wirklich inhaltlich nicht kompliziert sind, könnte man das aus meiner Sicht nach wie vor wesentlich verschlanken. Ja, und ein weiterer Trend, zunehmende Digitalisierung. Alle Behörden haben einen sehr engen Blick auf die digitale Welt, sprich insbesondere die großen Tech-Unternehmen und haben dafür auch neue Regelungen entworfen. Einmal in der Fusionskontrolle, auch sonst ganz allgemein, aber auch da, sodass sie besonders im Blick haben, Märkte, die sehr dynamisch sind, sich schnell entwickeln und zum Beispiel in Deutschland eine Norm eingefügt haben, wenn Märkte zu tippen drohen, dass man das früh berücksichtigen kann und dass auch im Rahmen der Fusionskontrolle da auch schon drauf geguckt wird, wie dynamisch oder wie entwickelt sich der Markt. Ja, und dann vielleicht last but not least, einfach ein Mosaik an mehr und mehr Normen, die als kleinere Geschwister neben der Fusionskontrolle stehen, wie die Foreign Subsidies Regulation oder das FDI-Regime, was jetzt auch mehr und mehr weltweit etabliert wird.
Frau Professor Seliger, wir sind schon am Ende angelangt. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und dass Sie uns das Thema näher gebracht haben.
Ganz herzlichen Dank meinerseits, hat mir Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dass viele Unternehmen positiv Fusionskontrollverfahren durchlaufen werden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mehr dazu erfahren Sie in unserer Fachzeitschrift WUW, der Link wie üblich in den Shownotes. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.